Deutschlandfunk Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hat das deutsche Team überraschend den Gruppensieg geschafft. Das Doppel im Tennis soll durch neue Regeln mehr Fans anziehen. Und im türkischen Fußball gibt es den nächsten Eklat. Das sind einige der Themen später in unserer Sendung, die im deutschen Fußball beginnt, genauer gesagt im Abstiegskampf der Bundesliga. Der VfL Bochum reagiert auf den Abwärtstrend der letzten Wochen und trennt sich von Trainer Thomas Letsch. Max Bittis berichtet.
5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen, dazu akute Abstiegsgefahr. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen den 1. FC Köln hat sich der VfL Bochum von Trainer Thomas Letsch getrennt. Auch Co-Trainer Jan Fieser wird freigestellt. Schon nach dem Spiel in Köln gab es von Geschäftsführer Sport Patrick Fabian kein klares Bekenntnis zu Letsch. Die Freistellung begründet er jetzt mit der fehlenden Überzeugung, in der Konstellation die Klasse zu halten. Bochum hat 6 Spieltage vor Saisonende nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und liegt auf Rang 15.
Wer auf Thomas Letsch folgt, hat der VfL Bochum noch nicht bekannt gegeben. Auch beim Deutschen Fußballbund herrscht auf einer wichtigen Position keine Klarheit. Ob Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Heim-Europameisterschaft im Sommer weitermachen wird, ist offen. Anders sieht es seit heute bei Rudi Völler aus. Er hat seinen Vertrag als Sportdirektor der Nationalmannschaft verlängert. Matthias Merget.
Der Deutsche Fußballbund hat damit Planungssicherheit auf der Position des Sportdirektors. Mindestens bis nach der WM 2026 wird Völler seine Arbeit weiterführen, nachdem er Anfang des vergangenen Jahres den Posten übernahm und sogar eine Partie als Bundestrainer aushalf. Nach seiner Vertragsverlängerung sagte Völler zu seiner Entscheidung: Gemeinsam wollen wir jetzt eine wunderbare Europameisterschaft in Deutschland gestalten und anschließend den Schwung für weitere Aufgaben mitnehmen. Seine dringlichste Aufgabe aktuell ist es, einen Bundestrainer für die Zeit nach der EM zu finden. Denn wie und ob es mit Julian Nagelsmann weitergeht, ist unklar. DFB-Präsident Bernd Neuendorf kommentierte die Vertragsverlängerung mit den Worten: Völler sei ein wichtiger Ansprechpartner für Trainer und Spieler und Völler würde einen positiven Einfluss auf die Nationalmannschaft ausüben.
Völler verlängert. Matthias Merget über Personalentscheidungen beim DFB vor der nahenden EM im eigenen Land. Die Europameisterschaft in 8 Jahren, die wird unter anderem von der Türkei ausgerichtet. Gut, dass bis 2032 noch etwas Zeit ist für Imagepolitur, denn aktuell präsentiert sich der türkische Fußball in einem ziemlich desolaten Zustand. Jetzt ist wieder ein Spiel abgebrochen worden. Warum? Das erzählt Uwe Lüb.
Da scheint die Fußballwelt noch in Ordnung zu sein. Vor Beginn des Supercup-Spiels zwischen Meister und Pokalsieger, den beiden Istanbuler Clubs Galatasaray und Fenerbahçe, wird im Stadion in Şanlıurfa die Hymne der Türkei eingespielt. Dann der Anpfiff durch Schiedsrichter Volkan Bayarslan.
Volkan Bayarslan ödüyor Galatasaray'ın vuruşuyla başladı Süper Kupa.
Doch noch vor Ablauf der ersten Spielminute ist es vorbei mit Fußball. Der Argentinier Mauro Icardi trifft für Galatasaray rekordverdächtig früh zum 1:0. Als Schiedsrichter Volkan Bayarslan wieder anpfeifen möchte, verlässt die Mannschaft von Fenerbahçe geschlossen den Platz. Statt wieder Anpfiff ist nur ein gellendes Pfeifkonzert aufgebrachter Galatasaray-Fans zu hören. Dabei war die Aktion von Fenerbahçe nicht einmal eine Überraschung. Der Verein hatte den Fans davon abgeraten, ins Stadion zu gehen und schon vor dem Spiel angekündigt, dass sie ihre U19-Mannschaft schicken würde, statt der Profi-Stammspieler. Die sollten sich nämlich auf das Viertelfinale in der Europa Conference League wenige Tage später bei Olympiakos Piräus vorbereiten. Bitten Fenerbahçes, das Supercup-Spiel deswegen zu verlegen, ist der türkische Fußballverband nicht nachgekommen. Doch nicht nur deshalb ist Fenerbahçe-Präsident Ali Koç sauer auf den Verband. Mitte März gab es nach der Niederlage von Trabzonspor eine Schlägerei auf dem Spielfeld zwischen den Fans von Trabzonspor und Fenerbahçe. Strafen gab es auch gegen Fenerbahçe. Und erst im Dezember hatte der Präsident von Ankara Gücü nach dem gegnerischen Ausgleich von Rizespor in der Nachspielzeit den Schiedsrichter niedergeschlagen. Daraufhin gab es eine mehrtägige Spielpause in allen türkischen Ligen. So geht es einfach nicht weiter, sagt Fenerbahçe Clubchef Ali Koç schon vor dem Supercup-Drama.
Es ist Zeit für einen Neustart im türkischen Fußball. Wir befinden uns in einer Phase, in der der türkische Fußball den Sumpf trockenlegen und sich neu aufbauen muss.
Koç droht sogar mit einem Ausstieg Fenerbahçes aus der ersten türkischen Liga, falls sich nichts ändern sollte. Bei Galatasaray stellt man solche grundsätzlichen Erwägungen offenbar nicht an. Clubpräsident Dursun Özbek kritisiert lieber Fenerbahçe. Ich schäme mich sehr, ich schäme mich gegenüber der Welt. Sowas macht uns sehr traurig. Sie nehmen die U19-Mannschaft. Ist das nicht schade für die U19-Jungs? Sie sind unsere Jugend, sie sind die Zukunft des Fußballs. Warum benutzen sie sie für ihre eigenen Zwecke? Mit dem Supercup-Spiel hatte der türkische Verband übrigens schon zuvor kein Glück. Schon Ende vergangenen Jahres sollte es in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Doch beide Mannschaften traten gar nicht erst an. Angeblich, weil Bilder des Gründers der Republik Türkei, Atatürk, im saudischen Stadion verboten waren.
Nach diesem Beitrag von Uwe Lüb über die Probleme im türkischen Fußball machen wir weiter mit Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Utica im US-Bundesstaat New York hat das deutsche Team einen Lauf. Heute hat es sich den Gruppensieg gesichert durch ein 1:0 gegen die favorisierten Schwedinnen. Silke Heine.
Es war das mit Abstand schwerste Spiel für die deutschen Eishockeyfrauen bei dieser WM. Die Skandinavierinnen agierten in den ersten beiden Dritteln sehr körperbetont, waren die bessere Mannschaft mit deutlich mehr Torschüssen. Doch das deutsche Team wehrte sich tapfer, wobei Sandra Abstreiter im Tor ein ums andere Mal Treffer der Schwedinnen verhinderte. Im letzten Drittel gab Deutschland noch einmal Gas, setzte die Skandinavierinnen unter Druck und in der 49. Minute gelang Franziska Feldmeier der Treffer des Tages. In den verbleibenden 10 Minuten wehrte das Team von Bundestrainer Jeff McLeod alle Angriffe der Schwedinnen ab und jubelte anschließend über den dritten Sieg im dritten Spiel. Letzter Gruppengegner ist morgen China. Der Sieg in der schwächer besetzten Gruppe B ist dem deutschen Team aber nicht mehr zu nehmen. Im Viertelfinale bekommt es die DEB-Auswahl mit dem dritten aus Staffel A zu tun und geht damit den Favoriten, Titelverteidiger USA und Olympiasieger Kanada, erst einmal aus dem Weg.
Es braucht schon einen ziemlich außergewöhnlichen Erfolg, damit es das Doppel im Tennis mal in die Schlagzeilen schafft. In Deutschland war das zum Beispiel 2019 und 2020 so, als Kevin Krawitz und Andreas Mies die French Open gewannen. Meistens aber steht das Doppel im Schatten der Einzelspieler. Neue Regeln im Herrentennis sollen nun für etwas mehr Ausgewogenheit sorgen. Matthias Friebe berichtet.
4 Änderungen im Männerdoppel plant die ATP. Die vielleicht wichtigste von 32 Startplätzen sollen die Hälfte nach der Platzierung im Einzelranking vergeben werden. Superstars wie Novak Djokovic oder Alexander Zverev könnten so häufiger Doppel spielen. Ist das reine Doppel denn so langweilig?
Weiß ich nicht, müssten Sie die ATP fragen?
Lacht Kevin Krawitz, der als ausgewiesener Doppelexperte schon zweimal die French Open gewonnen hat. Grundsätzlich steht er den geplanten Regeländerungen positiv gegenüber. Man muss es mal ausprobieren, findet er.
Mal schauen, ob die Zuschauer das dann noch interessanter finden.
Denn klar ist, so viele Fans wie im Einzel kommen für ein Doppel nicht in die Stadien, weshalb jetzt die großen Namen gelockt werden sollen. Ob die Superstars die freigehaltenen Doppelplätze annehmen und melden, ist aber noch nicht gesagt. Beim Masters in Madrid, wenn der Modus das erste Mal getestet wird, beginnt das Doppel am Dienstag der zweiten Woche. Also dann, wenn im Einzel die heiße Phase mit den Viertelfinalspielen ansteht. Das könnte dazu führen, dass viele große Namen sich aufs Einzel konzentrieren und doch auch die Doppel zum Zug kommen, die nicht zu den besten 16 gehören.
So ist auch ein bisschen unsere Vermutung,
sagt Krawitz. Die anderen geplanten Regeländerungen findet Krawitz total richtig. Das Turnier wird zum Beispiel auf 5 Tage verkürzt. Zudem haben die Spieler nach den Ballwechseln weniger Zeit, um wieder aufzuschlagen.
Wenn das mehr Ticketverkäufe und so einbringen, dann freut es uns natürlich um mehr. Wenn das dann irgendwie spannend ist für die Zuschauer, dass es doppelt schneller geht noch. Weniger Pause, weniger tote Zeit im Doppel. Wenn das attraktiver macht für die Zuschauer, dann soll es so sein.
Überhaupt soll das Erlebnis Doppel für die Fans noch angenehmer werden. Die ATP will bei den Probeturnieren den Zuschauern gestatten, sich während des Matches frei im Stadion zu bewegen. Im Einzel aktuell undenkbar und ein No-Go. Für Kevin Krawitz kein Problem.
Im Training stört keinen. Deswegen finde ich es nicht schlecht, mal ein Match auch auszuprobieren. Für eine lockere Atmosphäre. Ich glaube, dass es die Zukunft ist.
Das Doppel im Herrentennis soll mehr Publikum anlocken, über die neuen Regeln berichtete Matthias Friebe. In der Basketball-Bundesliga hat Heidelberg heute Abend 83-79 in Hamburg gewonnen. Und zum Abschluss von Sport aktuell geht es noch ganz kurz um das Thema Kiffen, zumindest im entfernten Sinne. Die nationale Anti-Doping-Agentur hat heute nochmal betont, dass die Einnahme von Cannabinoiden für Wettkampfsportler verboten bleibt, trotz des neuen Gesetzes zur teilweisen Legalisierung von Cannabis, das seit Anfang April in Kraft ist. Wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Ich bin Bastian Rudde. Danke und einen angenehmen Abend Ihnen noch.